Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Der Kulturstammtisch. Gastgeber Eric Facon.
Am 10. April 1970, eine Woche vor Veröffentlichung seiner ersten Soloplatte, verschickte Paul McCartney Vorab-Exemplare dieses Werks an die Presse. Als Begleitbrief fanden Journalisten ein schriftlich verfasstes Interview, das Paul McCartney mit Paul McCartney selber führte, und darin war die Rede seines Ausstiegs bei den Beatles, der einflussreichsten und berühmtesten Band aller Zeiten. 40 Jahre sind vergangen, seit jenem doch ziemlich überraschenden Moment, und wir wollen uns heute darüber unterhalten, was vom Ruhm der damaligen Zeit übrig geblieben ist. Und um dies zu diskutieren, sind bei mir im Studio Ernst Buchmüller, ein ehemaliger Radiokollege, kulturell stark interessierter Mensch und Produzent beim Fernsehsender Dreisat, und Balz Nil, Musiker und Texter und Autor aus Bern. Ernst Buchmüller, wenn ich bei Ihnen beginnen darf, was bedeuten Ihnen die Beatles?
Die Beatles, das ist diese Band, die vor mehr als 40 Jahren den genialen Text in einem Popsong geschrieben hat. Sie stieg durchs Badezimmerfenster ein, geschützt durch einen silbernen Löffel. Und es ist mir immer noch nicht klar nach 40 Jahren, ob jetzt sie, nämlich die besungene Frau, von den silbernen Löffel beschützt wurde oder das Badezimmerfenster.
Balz Nil? Ich glaube, sie hat ihn geklaut, irgendwie. Aber für mich, was sie bedeuten, Initiation. Das heißt, war eine Einführung in eine neue Welt, eine neue Musik. Ganz klar, Türen gingen auf.
Hören Sie denn überhaupt die Beatles heute noch? Oder haben Sie das einfach dazumals auswendig gelernt und jetzt weiß man das für alle Zeiten, muss es eigentlich gar nicht mehr anhören?
Nein, ich höre sie jetzt wieder wegen meiner Kinder. Die hören das wahnsinnig gern. Wobei, das erste Mal, als ich ihnen Yellow Submarine vorspielen wollte, den Film, da haben sie gesagt, oh, und die grusige Musik, haben sie gesagt. Aber jetzt, mein Sohn hört die ganze Zeit Beatles, die Tochter spielt die Sachen auf dem Klavier und so, und ich höre es wieder und ich höre es wieder neu.
Ich höre sie auch wieder neu, noch nicht so lange her, aber durch irgendeinen Zufall, ich weiß nicht mehr weshalb, habe ich Revolver wieder hervorgeholt. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ich besitze all diese LPs von den Beatles wirklich noch als LPs. Die höre ich zwar nicht mehr, obwohl ich noch ein Grammophon habe, aber dann habe ich diese LP hervorgeholt und habe dieses Cover angeguckt. Und dann ist mir in den Sinn gekommen, genau wo ich das gekauft habe, wie das war, als ich das gekauft habe, was ich für ein Gefühl gehabt habe, als ich das erste Mal die Nadel so quasi auf diese Vinylplatte hingetan habe. Ja. Und dann, also, La Révélation, wie du gesagt hast, das ist wirklich die Initiation, was völlig Neues, was völlig anderes. Und Revolver für mich ist wirklich so quasi, wenn wir so, vielleicht musikhistorisch müssen wir gar nicht, aber wenn wir das anschauen, das war ein neuer Anfang, das war völlig was anderes. Und die Platte, die hat mich jetzt wirklich seit 3-4 Jahren, ist die auf meinem Telefon und höre ich die ab und zu und höre die immer wieder und denke mir so einen Song wie zum Beispiel Tomorrow Never Knows, was der letzte ist, auf der zweiten Seite, da gab es ja noch Seite A und Seite B, der ist rein musikalisch und inhaltlich und vom Text her und was immer da alles passiert, großartig.
Sie haben jetzt beide etwas angesprochen, was mich doch verblüfft. Man hat das Gefühl, die waren eigentlich schon immer da. Das war für Generationen, ist das tatsächlich wie eine Art, eine musikalische DNA? Ist das übergegangen in unser Blutsystem in der westlichen Welt eigentlich für eine ganze Generation?
Ja, wir haben eben das Glück, dass wir es erlebt haben, dass sie noch nicht da waren. Das ist eben die Initiation. Das ist ein fantastisches Privileg. Okay. Dass ich diesen Moment erlebt habe, wo wirklich was Neues kam. Zuerst bin ich nämlich erschrocken. Da hat mir meine Mutter in der Zeitung Bilder gezeigt von diesen Beatles mit diesen Pilzkopffrisuren. Und
der John Lennon mit dem Bart dazu noch?
Ja, der hatte damals noch keinen Bart, natürlich. Ja, 63.
Okay.
64, nein, aber diese Frisuren, das hat einem auch ein bisschen Angst gemacht.
Deine Mutter hat dir das gezeigt?
Ja, die hat mir das gezeigt, auch ein bisschen mit Bedenken natürlich. Aber dann kam ein Pfarrer zu uns auf Besuch aus England, ich bin in einem Pfarrhaus aufgewachsen, und der brachte A Hard Day's Night als Geschenk mit.
Also die Platte?
Die Single, einen Monat bevor sie überhaupt rauskam in Europa. Ein Pfarrer war da.
Ein fortschrittlicher Pfarrer in dem Sinne.
Ein subversiver Pfarrer.
Aber trotzdem eben, so diese musikalische Bedeutung, dass die so geblieben ist. Warum denn eigentlich? Also ich meine, das ist jetzt 40 Jahre her.
Ich glaube, die Beatles, also nicht nur ich glaube, sondern die Beatles hatten eine wahnsinnige Bewegung gemacht. eine Entwicklung gemacht. Sie sind gestartet als eine Popband, als das Wort Popband noch nicht existierte. Die haben, also ich lieb dich oder sie liebt dich und ich will deine Hand halten und was immer und so. Das, die banalsten Popsongs sind 2 Minuten 30, die aber der Inbegriff des Popsongs schlechthin sind. Also die nächsten, die sehr wahrscheinlich solche Popsongs schreiben konnten, waren noch die ABBA. Und nachher konnten sie wahrscheinlich nie mehr, konnte man es auch nicht, weil es war schon mal da gewesen. Mhm. Und sie haben die ganze Entwicklung durchgemacht bis zu den super intellektuellen Songs, wie zum Beispiel A Day in the Life
auf Sgt. Pepper
oder Tomorrow Never Knows. Also wo dann alle Leute sich da den Kopf zerbrochen haben, was könnte das vielleicht bedeuten? Und dann haben sie zusätzlich, und das finde ich wahnsinnig wichtig. Also George Martin war ja wirklich der fünfte Beatle. Vielleicht war dann der Brian Epstein der fünfeinhalbte Beatle oder so. Aber George Martin hat mit diesen Boys natürlich im Studio Sachen gemacht zu einer Zeit, wo man sich das nicht nur vorstellen konnte, sondern wo das völlig wahnsinnig ist. Mhm. Also man muss sich vorstellen, die Beatles haben die erste Platte, glaube ich, in 11 Stunden eingespielt. Und
das macht heutzutage niemand mehr.
Ich meine, nicht mal ein Song macht Jay-Z in 5 Jahren oder so. Nein, das ist Blödsinn. Aber ich meine, das ist wirklich, das war neu, das war anders. Und ich glaube immer noch, also für mich, wenn ich das Zeugs wieder höre, kommt diese Unmittelbarkeit und diese Neuigkeit kommt immer noch durch.
Ja, und die Verbindung Trivialität mit hoher Kunst. Und es bleibt eben trivial. Und das finde ich das Gute. Es strebt dann trotzdem nicht die hohe Kunst an. Aber es, mit George Martin hat sich, ja, dieses Unbefangene und dieses Triviale getroffen mit einem sehr hohen Kunstanspruch. Und der hat es zustande gebracht, das Triviale trivial sein zu lassen und gleichzeitig dem fantastische Kulissen hinzustellen. Mhm. Und die Verbindung zur klassischen Musik, die finde ich halt schon fantastisch bei den Beatles und die verdanken dem sehr viel. Ich meine, der George Martin, es war ein ausgebildeter Dirigent und damals mussten ja die Studiotechniker, die mussten ein Dirigentendiplom haben, darf man nicht vergessen. Und ja, das war einfach ein glückliches Zusammentreffen.
Ein glücklicher Moment auch in der Geschichte der Menschheit, kann man sagen.
Oh ja, das ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber das stimmt schon. Ja.
Ich wollte nur danach fragen, vielleicht gibt es den Moment, wo wie ein Blitz die göttliche Inspiration irgendwo eintrifft auf der Erde und vielleicht war das jetzt in Liverpool.
Ich glaube einfach, es war, also man darf nicht vergessen, das war zuerst, war es die Vor-68er Zeiten, dann war es 80er und 60er Zeiten, nachher war es danach und alles das wurde geprägt von diesem Feeling, von einem Feeling von Aufruhe, von was Neues. Also da, wir dürfen auch nicht vergessen, die 50er Jahre waren wirklich so verkappte, vertrocknete Zeiten und da durfte man nichts und alles musste man fragen und die 60er, da plötzlich hat's explodiert, oder? Es hat in Amerika von der Musik her explodiert, es hat aber auch von den Kleidern explodiert, es ist alles und es war in dieser Zeit und weil es in dieser Zeit war, glaube ich, ist es auch weitergegangen und hat so unheimlich viel beeinflusst.
Wir haben jetzt von einem großen Schatten, also ich möchte auf diesen gesellschaftlichen Einfluss der Beatles schon noch zurückkommen, vielleicht ein bisschen später. Zuerst mal die Frage noch nach diesem immensen musikalischen Schatten. Sie beide beschreiben das ja irgendwie als wirklich die Übervorbilder. Konnte man sich nicht befreien oder hat man sich jemals?
Nein, keine Vorbilder. Nein, oder dann einfach inspirierende Vorbilder. Ich finde überhaupt nicht, also ich fühle mich nicht irgendwie in den Schatten gestellt oder sowas, weil ich messe mich gar nicht dran. Was mich einfach interessiert, wie haben die gearbeitet? Wie haben die diesen Groove zustande gebracht zusammen? Und das kann jeder so einen Groove produzieren. Mhm. Vielleicht mit anderen Resultaten, aber dort kann man wirklich was lernen, wie die zusammengearbeitet haben, wie die einander die Bälle zugespielt haben, wie sie auch gestritten haben und all das. Dort sind sie für mich Vorbilder und ich messe mich überhaupt nicht irgendwie musikalisch mit ihnen. Das ist mir völlig egal.
Also da ich überhaupt kein Musiker bin, muss ich mich gar nicht mit denen messen. Also liegt mir. Aber was ich interessant finde an dem Phänomen Beatles, das war ein Boy-Thing, oder? Mhm. Ab dem Zeitpunkt, es ist noch lustig, ab dem Zeitpunkt, wo die beiden wichtigen Männer 2 wichtige Frauen in ihrem Leben hatten, ging das Ding kaputt. Die anderen 2, die konnten zwar die ihre Frauen haben, das war wunderbar, die waren einfach die Heimchen am Herd. Und als dann Yoko Ono und Linda Eastman aufgetaucht sind,
die beide etwas zu sagen hatten.
Auch also, ich glaube, das war wirklich, das war so, wie auch die Geschichte das erzählt. Der John Lennon hatte diese Quarrymen und an einem Konzert kam dann irgendein ein Freund von ihm und sagte, du musst diesen Paul McCartney kennenlernen, den finde ich ganz toll. Und dann kam der Paul McCartney und hat in einer Pause von dem Konzert, glaube ich, irgendwie einen Song von Eddie Cochran lippensynchron alles singen können. Und das hat dem John Lennon so wahnsinnig imponiert, dass er gesagt hat, den will ich. Oder?
Und dann sind das zwei ziemliche Genies des Songwritings, das muss man sagen. Dass die zusammenspannen, das finde ich ja noch die faszinierende Sache, dass zwei dermaßen begabte Songschreiber sich in der gleichen Band befinden, gleichzeitig.
Schon eine Seltenheit. Ja, die haben sich halt gegenseitig zu dem gemacht. Das hätte sein können, wenn sie sich nicht getroffen hätten, dass sie vielleicht für sich diese Qualitäten gar nicht entwickelt hätten. Also das ist ein bisschen hypothetisch. Aber also ich glaube daran, in jede Band besteht eigentlich aus einem Magneten. Das sind zwei Pole und die kannst du praktisch bei jeder Band ausmachen. Und wenn die ganz ausgeprägt sind, dann funktioniert das. Und die müssen irgendwie gegensätzlich sein und auch freundschaftlich verbunden irgendwie. Mhm. Und dann kann sowas entstehen.
Also ein gewisses Maß an Reibung braucht es in anderen.
Das braucht es unbedingt. Und Ergänzung halt, was der eine nicht kann, kann der andere. Und wenn der eine etwas wahnsinnig ernst nimmt, lacht der andere darüber.
Aber was ich finde das sehr gut, dass du sagst, weil die waren nicht die Götter oder was immer, und das ist der McCartney, weiß Gott, auch heute nicht, sondern die waren am richtigen Ort zur richtigen Zeit und haben sich gegenseitig, wie du sagst, dementsprechend beeinflusst, und das wäre es dann eben, das wurde dann zur Geschichte. Aber ich glaube, also eben daraus jetzt was Großes zu machen, was die Beatles zweifellos sind. Aber ich möchte da eigentlich nicht was Großes machen. Es ist unheimlich gute Popmusik, die sich irgendwie weiterentwickelt hat und die eine gute Geschichte geschrieben hat.
Nur gemeinsam ging's. Sorry, wenn ich da mal einhake. Nur gemeinsam ging's. Aber wir haben ja die Möglichkeit zu kontrollieren, wenigstens nach dem Ableben der Beatles, weil da haben tatsächlich die Herren McCartney, Harrison, Starr und Lennon Soloplatten gemacht. Und die waren ja auch nicht so schlecht.
Ja, die waren zum Teil sogar sehr gut. Aber dieser Spirit war halt einfach nicht drin. Das waren dann alles trotzdem recht eindimensionale Sachen. Ich liebe ja eigentlich die Soloplatten vom Lennon, aber irgendwo fehlt dort der McCartney, der ihn auch beim Wickel nimmt und sagt, nimm dich nicht so ernst. Weißt du, wenn du ein Stück, ich liebe zum Beispiel Working Class Hero, ich liebe das Stück, aber das ist Politkitsch vom Strübsten. Das ist ganz schlimm eigentlich, so, oder?
Aber siehst du, das finde ich so, also was ich zu Beginn ja zitiert habe, das, ich mag das ja sehr, She Came In Through the Bathroom Window. Und was ich eben mag an diesen Songs, das ist dieses Tongue-in-Cheek. Also, ich habe noch nie eine wirklich gute Schweizerdeutsche oder deutsche Übersetzung von Tongue in Cheek gesehen. Ich muss dann einfach immer meine Zunge so in die Backe reinschieben. Und genau so sieht's aus, dass man eben auch über sich selber schmunzen und lachen kann und sich wirklich überhaupt nicht ernst nehmen muss. Schon kann, ja, aber nicht muss.
Sehr, sehr eine britische Eigenschaft an und für sich.
Glaube ich schon. Also wenn, ja, das ist ein heikles Thema, aber ich habe, wenn du sagst, die beiden Frauen hätten vielleicht, ja, diese Band gesprengt, ja, vielleicht, aber für mich...
Ich glaube nicht, dass sie gesprengt haben, ich glaube nur, dass sie dieses Boy-Thing aufgehoben haben.
Genau, das haben sie,
und das war, genau. Also die vier waren ja überhaupt nicht schwul, das heißt, sie hatten ein gutes Gefühl miteinander, aber dann kamen die Frauen rein und dann plötzlich wurde das Gefühl sehr anders. Oder?
Das ist aber so. Jetzt musikalisch, das Britische... finde ich, wie George Martin arrangiert hat.
Absolut.
Für mich sind das wie Parklandschaften, was der macht. Oder, weißt du, so englische Gärten. Mhm. Und ich kann in diesen Songs rumspazieren und ich kann immer wieder aus einem neuen Blickwinkel diese Songs hören oder sehen. Und im Gegensatz dazu Phil Spector, wie der arrangiert hat, der hat Wände gemacht, oder? Ja. Der hat Walls of Sound hat er gemacht. Und ich glaube, als bei Let It Be kam ja der Phil Spector ins Spiel und dort hat sie dem Paul McCartney irgendwie den Zapfen weggejagt. Und ich glaube, dort ist was reingekommen, das einfach nicht mehr stimmte.
Mhm. Vielleicht hat es mit Geld zu tun, vielleicht sprechen wir dann auch noch darüber. Sie hören den Kulturstammtisch auf DRS 4 News. Wir sprechen heute über eine Band, die am 10. April 1970 Geschichte wurde, weil dazumals Paul McCartney in einem Interview mit sich selber gesagt hat, dass die Beatles aufgehört hätten zu existieren oder wenigstens, dass er eine Solokarriere begonnen hätte und die Beatles von ihm aus gesehen nicht mehr am Leben seien. Zu Gast sind Ernst Buchmüller und Balznill. Verlassen wir mal einen Augenblick vielleicht das Musikalische und kommen wir auf das Gesellschaftliche zu sprechen. Die Beatles, ein wichtiger, integraler Teil der 60er-Jahre, kann man sagen. Haben die das Jahrzehnt auch gesellschaftlich beeinflusst und nicht nur musikalisch?
Ich weiß nicht, was Sie unter Musik, gesellschaftlich beeinflusst verstehen. Ich kann es nur vermuten. Ich würde sagen, Sie haben sicher dieses Jahrzehnt zu Beginn mal nicht bewusst beeinflusst. Mhm. Aber ich habe, wenn ich das in meinem Zettelchen finde, ich habe was gefunden, was ich unheimlich spannend finde. Also wer macht das? Als die Beatles nach Amerika kamen 1964, haben sie auf dem Flughafen in New York eine Pressekonferenz gehabt. Mhm. Und da gab es die Frage, singen Sie etwas für uns? Und dann sagte Lennon, nein, nicht ohne vorhergehende Bezahlung. Und dann fragte zum Beispiel jemand, was ist das Geheimnis Ihres Erfolges? Und dann sagte Ringo Starr, wir haben einen Pressesprecher. Also ich meine, ich kann da weiter, das ist sehr schön. Was machen Sie, während Sie im Hotelzimmer auf Ihre Auftritte warten? George Harrison sagte, wir laufen Schlittschuh. Also ich meine, stellen Sie sich vor, es war 1964 und alle waren so obrigkeitsgläubig und die Boys aus England kamen da und haben vor der gesamten amerikanischen Presse eigentlich unheimlich witzige Sachen gemacht. Mhm. Das hat beeinflusst. Das hat gesellschaftlich beeinflusst. So da waren Leute, die haben das nicht ernst genommen und haben gespielt mit den Leuten.
Das heißt, eine ganze Gesellschaftsschicht, die Obrigkeit, wer auch immer, die Presse, eigentlich quasi mit der gleichen Tongue-in-Cheek-Haltung wieder angeschaut.
Was sagen Sie, Balznill? Demaskiert, ja. Also wenn ich damals der vielleicht 5 Milliardste Teil der Menschheit war, dieser Gesellschaft war, dann muss ich sagen, dieser 5 Milliardste Teil wurde kräftig beeinflusst, natürlich. Das war wirklich eine gesellschaftliche Veränderung. Und wenn es vielen anderen auch noch so ging, das ist einem einfach angesprungen.
Mhm. Das klingt nach Blitzschlag jetzt.
Ja, natürlich. Ja, du hast plötzlich gemerkt, man kann ja frech sein, oder? Man kann ja witzig sein gegenüber Autoritäten, man braucht sich nicht zu ducken. Man kann eine Geheimsprache entwickeln, die nicht verstehen. Mhm. Und diese Musik war eine Geheimsprache eine Zeit lang, die wurde nämlich wirklich nicht verstanden zuerst. Aber wir haben die natürlich als junge Leute, die ist uns einfach angesprungen.
Die Beatles haben ja auch noch eine Entwicklung gemacht. Am Anfang waren das die poppigen Boys aus Liverpool, die vielleicht durch ihre Frisuren schockierten, aber trotzdem, sie sahen ja immer noch eigentlich so aus, wie man sich so den Schwiegersohn vorstellt, oder? Mhm. Also in Anzug und Krawatte wurde da zumals noch aufgetreten.
Wo Brian Epstein darauf bestanden hat, oder?
Wo der darauf bestanden hat, der
Manager. Diese Anzüge auf.
Und nachher hat das aber eine Entwicklung gemacht, bis zum Schluss man also das Bild, das sich mir eingeprägt hat, als zu spät gekommen bei dieser ganzen Geschichte, John Lennon im weißen Anzug mit den extrem langen Haaren und mit einem Bart und dieser runden Nickelbrille im Gesicht. Das ist doch eine Entwicklung. Mhm. Haben die Beatles diese beeinflusst oder waren sie nur einfach geniale, wie soll ich das sagen, Verarbeiter von Einflüssen?
Ich glaube, die Beatles wurden wirklich in der Öffentlichkeit erwachsen. Also eine echt Coming-of-Age-Geschichte in der Öffentlichkeit. Und zuerst haben sie das alles mitgemacht, was man von ihnen erwartet hat. Und spätestens, nachdem sie die transzendentale Geschichte Meditation, da entdeckt haben, die Meditation, haben sie, und natürlich hatten die Drogen eine wichtige Rolle gespielt. Nachdem sie das entdeckt haben, haben sie gesagt, ja, beim Menschenskind, es gibt noch ganz, ganz, ganz andere Sachen, wir müssen da nicht mitspielen, oder? Mhm. Und sie wurden wirklich erwachsen. Man darf ja nicht vergessen, ich habe dann nachgeschaut, die sind ja alle so 40, 42 geboren oder so.
Ja.
Und das heißt, sie waren 70, als sie sich getrennt haben, noch nicht 30,
ja, das
oder?
Ist unglaublich, ja.
Und das ist ja schon noch verrückt, oder? Und aber das, auf der anderen Seite sind das schon die wilden 20er Jahre, in denen man dann wirklich halt in der Öffentlichkeit realisiert hat. Und sie haben als Erste, weil heute, wenn man 20, 25-jährigen Leuten von heute sagt, die haben das gemacht und sagt, ja, alter Kaffee, weil machen wir das sowieso. Aber dort ist, was du zu Beginn bald gesagt hast, dass es eben das erste Mal war. Sie waren es wirklich das erste Mal, dass sie solche Zeugs gemacht haben.
Ja, und wenn man sich vorstellt, dass das Ganze in 8 Jahren passiert ist, 8 Jahre sind nichts, ja. Wobei zwischen 20 und 30 sind 8 Jahre eben. Unter Umständen sehr viel. Aber
Aber die haben ja ununterbrochen gearbeitet. Auch
die haben unglaublich gearbeitet.
Ja. Die haben ja irgendwie, glaube ich, pro Jahr irgendwie noch eine Welttournee hingelegt und zwischendurch noch 3 Platten produziert und x Singles, die dann nicht auf den Abend drauf waren. Das ist viel Arbeit. Aber nochmal zurück zur Frage, waren die Beatles einfach wahnsinnig gute gesellschaftliche Antennen oder haben sie mit etwas beeinflusst in der Gesellschaft? Kleider, Verhaltensweisen, vielleicht auch Sexualmoral?
Ja, aber also ich kann mich, glaube ich, nur wiederholen, wo ich zu Beginn war. Sowohl als auch. Aber 68 haben die Beatles nicht ausgelöst. Die sexuelle Revolution haben sie nicht ausgelöst. Aber sie haben da unheimlich gut darauf gesurft. Ja. Oder? Mary Quant war zur selben Zeit da.
Die Miniröcke.
Genau. Die Miniröcke. Ja. Dusty Springfield war eine Ikone auf ihre eigene Art und Weise in England, die unheimlich viel beeinflusst hat. Es war die Zeit, es war das, was man dann später als Zeitgeist definiert hat. Und die Beatles waren einfach da offen, wach und haben das mitgemacht oder haben das dann nicht mit, schon mehr auch mitgemacht, aber das auch weitergeführt, was sie spannend fanden.
Ja, eben, planmäßig war ja da nichts daran. Und zum Glück kann man nicht sagen, sie hätten das ausgelöst. Ich meine, das hat überall gab's diese Tendenzen, aber sie hatten ja halt wirklich gute Antennen und hatten auch den Mut, das irgendwie umzusetzen, und zwar in jeder Beziehung, visuell und musikalisch und verhaltensmäßig.
Mhm. Mut und das Geld, muss man sagen, um sich relativ unabhängig bewegen zu dürfen gegenüber einer
Gesellschaft. Ja, wobei das Geld, das kam erst später, also später, nach einer gewissen Zeit. Mhm. Ich hab was Wunderbares entdeckt. Es gab diese erste BBC-Radiosendung, die Beatles gemacht haben, die hieß Pop Go the Beatles. Und das war zu einer Zeit, dass es bei uns noch Radio Beromünster gab, und da gab es auch in der BBC noch The Light Program. Das war ziemlich vergleichbar. Und das ist ein Genuss, wenn man das heute hört, weil das ist auch wieder so fern von irgendwelchen Konventionen. Wir sind jetzt beim Radio und machen mal was Lustiges.
Genau. Also so eine gewisse Unverfrorenheit hatten sie natürlich auch, die sehr ansteckend wirkte.
Absolut ansteckend, ja. Es war halt ein Virus, und diejenigen, die Angst hatten vor diesem Virus, die hatten natürlich recht, dass sie Angst hatten vor diesem Virus.
weil sie etwas zu verlieren hatten. Oder?
Ja, das hat viel gebracht. Und ich traure gewissen Dingen, traure ich auch nach. Ich traure eigentlich der Zeit nach, als man diese Musik am Radio noch so suchen musste. Ich weiß, wie ich Yesterday zum ersten Mal gehört habe, mit viel Rauschen drin, irgendwie Radio Luxemburg oder so, und dazwischen all dieser Schrott, und einmal am Tag fand man so ein Stück. Manchmal traurig dem nach, weil ich finde die Folgen nicht einfach nur so erbaulich, dass ich jetzt überschwemmt werde mit Popmusik und jeder ein Popstar werden will. Also das, nein, eigentlich das Exklusive vermisse ich manchmal ein bisschen.
Ich habe einfach, darf ich schnell eine Anekdote erzählen, weil ich, das war wunderschön. 68 kam das weiße Album raus, da war ich 16, und ich hatte von meinem Götti habe ich ein Tonbandgerät gekriegt, und ich wusste, auf Europa werden die ganzen 4 Plattenseiten spielen mit Werbespots zwischendurch. Mhm. Und ich habe das aufgenommen mit meinem Mikrofon. Und ich weiß, die Platte kam erst ungefähr 3 oder 4 Wochen später raus. Und ich meine, ich habe dieses Band tausendmal gehört und allen vorgespielt. Und das, was du sagst, ist wunderbar. Weil das war sowas, die Exklusivität. Mhm. Ich habe dann die Exklusivität bei mir zu Hause gehabt auf diesem Tape. Aber es war traumhaft, weil da hat man es wirklich damals wieder hören können. Und was haben die da gemacht?
Uns bekam natürlich auch durch die Exklusivität einen gewissen Wert, oder?
Natürlich, ja. Die Exklusivität im Popdiskurs spielt die natürlich bis heute eine ganz wichtige Rolle. Und du findest immer wieder Leute, die suchen diese Exklusivität. Es ist ein ganz wichtiger Teil, also auch für die Entwicklung von Jugendlichen, dass sie sich irgendwas Exklusives rausnehmen können und dort großartige Experten werden.
Also und quasi, von niemandem was du hörst, verstanden noch werden. Und du weißt nicht mal, was sonst angesagt
wird. Ja.
Das dürfte aber auch darauf hinweisen, dass dazu mal die Musik vielleicht einen ganz anderen Stellenwert hatte in einer Jugendkultur.
Ich glaube, was wichtig ist, das ist, dass wir in einer Zeit leben, in der wirklich, wie erwähnt, alles greifbar ist. Jetzt, ich will's jetzt und ich hab's jetzt, oder? Und dass die Energie relativ verbreitet, wie soll ich das sagen, verwendet wird. Also wer heute was auf sich hält, der macht vielleicht noch Musik, der macht aber sicher nicht mehr, was man in den 60ern zum Beispiel gemacht hat. Aber das Netz ist das eine. In den Nullerjahren musste jeder ein Webmaster sein, weil das musste man einfach mal gemacht haben. Das ist heute völlig out, oder? In diesen 60ern war das relativ limitiert, was man machen konnte. Und dann hat man eben Musik gemacht und da war die Revolution in Anführungsstrichen eben vor allem auch in der Musik drin. Und heute ist das wie ein bisschen weiter gefächert, sehr wahrscheinlich.
Dazumals in den engeren 60er Jahren die Grenzen gesprengt, die Beatles. Sie hörten den Kulturstammtisch zum Tag, an dem die Beatles sich aufgelöst haben, nämlich ganz genau der 10. April 1970. Meine Gäste heute waren Balsnill und Ernst Buchmüller.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs4news.ch.